Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er kommt aus dem hohen Norden, er ist Politiker und Anwalt, er ist der stellvertretende Vorsitzende seiner Partei, der FDP, und seit einem guten Jahr auch der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Guten Tag und herzlich willkommen, Wolfgang Kubicki.
Guten Tag und vielen Dank.
Wir sollten am Anfang der Sendung sagen, wir zeichnen auf, Sonntag, 14 Uhr, direkt im Anschluss an das Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart. Spannende Veranstaltung. Und die wievielte in Ihrer Karriere?
Das erste Mal war ich in Stuttgart 1974, daran kann ich mich erinnern, und dazwischen einige Jahre nicht, aber mit Sicherheit mehr als 20 Mal habe ich Stuttgart genossen im wahrsten Wortsinn und auch die Dreikönigsveranstaltung über mich ergehen lassen.
Dieses Mal eine eher normale oder eine eher spannende Veranstaltung?
Eine sehr normale, eine sehr entspannte Veranstaltung, weil es seit langer Zeit, ich bin 48 Jahre in der FDP und kann mich daran überhaupt nicht erinnern, wir in ein Wahljahr gehen mit Meinungsumfragen 9 und 10%. Ich kann mich erinnern, dass wir im Jahre 2017 bei der Bundestagswahl, dem Wahljahr der Bundestagswahl, mit 6% das erste Mal geratet worden sind. Insofern ist die Partei in sich selbst ruhend. In froher Erwartung über die Wahlkämpfe, die vor uns liegen. Wir haben ja 4 Landtagswahlen, einschließlich Bremen, die Europawahl und 10 Kommunalwahlen, das ist eine echte Herausforderung und der Ansatz ist der, die Partei möglichst stark zu machen.
Wobei diese 9 bis 10% angesichts der Umfragewerte der Grünen nun nicht so überragend sind.
Ja, aber wir schauen dankenswerterweise nicht auf die anderen Parteien, sondern nur auf uns selbst. Es gab in der Geschichte Deutschlands, und das kann man nachvollziehen, keine Phase, in der die FDP über einen so langen Zeitraum so stabil in den Umfragen war. Unsere Lernaufgabe besteht darin, jetzt daraus gute Ergebnisse zu machen. Ich sag nochmal, 2017 sind wir gestartet mit 6% und sind bei 10% rausgekommen. Wir starten jetzt mit 9%. Wenn wir bei 14% rauskommen, dieses Jahr ist doch so wunderbar.
Gleichwohl hängt Ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung das Scheitern von Jamaika immer noch nach.
In der medialen Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr, weil die Leute begriffen haben, man konnte das ja sehen, dass in der Konstellation mit Merkel und Seehofer es vernünftigerweise nicht zu guten Ergebnissen gekommen wäre. Der Hype der Grünen überrascht mich auch nicht. Immer zu den Midterms sind sie sehr stark. Und wenn es dann darauf ankommt, waren sie jetzt 4-mal in Folge die kleinste Bundestagsfraktion. Ich kann mich erinnern, dass vor der Bundestagswahl sogar die Geschichte losgetreten wurde, ob sie es überhaupt in den Deutschen Bundestag schaffen, obwohl sie ein Jahr vorher bei 16% waren. Das bisher höchste Ergebnis hatten sie im Mai 2011. Da waren sie bundesweit bei 28% und bei den Wahlen danach wieder die kleinste Fraktion. Noch einmal, wir schauen uns das an in aller Ruhe und Gelassenheit. Wir konzentrieren uns auf uns selbst, auf unsere programmatischen Aussagen, auf unser Personal und dann werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
Gehen Sie davon aus, dass die Koalition bis zum Ende der Legislatur hält oder dass Jamaika sehr viel früher nochmal ein Thema werden wird?
Jamaika bleibt ein Thema, auch über den nächsten Wahltermin hinaus, wann immer das sein wird. Aber ich halte es für schwer vorstellbar vom technischen Ablauf her, dass es eine Konstellation geben kann, in der laufenden Legislaturperiode ohne Neuwahlen zu einer Jamaika-Koalition zu kommen. Vor allen Dingen deshalb, weil ja es merkwürdig wäre, die Kanzlerin durch eine neue Kanzlerin zu ersetzen, die ja eine Mehrheit im Deutschen Bundestag braucht und neben einer bestehenden Koalition parallel Koalitionsverhandlungen mit anderen Partnern zu führen, kennt Deutschland nicht.
Bedeutet aber auch, Merkel macht die Legislatur zu Ende.
Das muss so nicht sein. Ich vermute und glaube fest daran, dass die SPD in diesem Jahr die Reißleine ziehen wird. Denn wenn ich feststelle, ich bin bei 14 oder 15% bundesweit, in der Großen Koalition, was soll die Annahme rechtfertigen, dass beim Verbleib der Großen Koalition es wieder besser wird? Im Gegenteil, ich glaube, dass die sozialdemokratischen Mitglieder irgendwann die Reißleine ziehen werden, weil es immer noch besser ist, aufrecht zu kämpfen und dann unter Umständen zu unterliegen, als siechend dahin zu kriechen. Und ich merke das ja in meinem persönlichen sozialen Umfeld, wo ich auch viele sozialdemokratische Freunde und Freundinnen habe, die sind mittlerweile nervlich am Ende und das muss die Partei irgendwann auch berücksichtigen und die Konsequenzen ziehen.
Wolfgang Kubicki, unser Gast, also der Mann, der zusammen mit Christian Lindner seit ein paar Jahren das Spitzenduo der FDP ist. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie inzwischen jemand anderen, der öffentlich noch wahrgenommen oder überhaupt wahrgenommen wurde? Oder ist das nach wie vor, also die FDP, ein Zwei-Mann-Unternehmen?
Die Frage müssen Sie mir nicht stellen, sondern selbst beantworten. Wen oder was nehmen Sie wahr? In der Tat haben wir auch weiter ordentlich qualifiziertes Personal. Und Sie müssen berücksichtigen, wir waren 4 Jahre nicht im Deutschen Bundestag und Sie brauchen eine bestimmte Zeit, um sich auch im Medienbereich einen Namen zu machen. Wir haben Katja Suding, wir haben Nicola Beer, die jetzt Europakandidatin geworden ist als Generalsekretärin. Wir haben Agnes Strack-Zimmermann, die gerade in Baden-Württemberg bei den Kommunalwahlen auch eine herausragende Rolle spielt. Wir haben Alexander Graf Lambsdorff.
Also wir haben eine Vielzahl. Aber von Lambsdorff abgesehen, alle kriegen längst nicht die mediale Aufmerksamkeit wie Lindner und Sie.
Ja, aber daran haben wir beide, Lindner und ich, ja auch jahrzehntelang gearbeitet. Und insofern muss man auch den anderen zugestehen, dass sie etwas Zeit brauchen. Aber ich kann Ihnen sicher garantieren, von Christian Dürr der ehemalige Fraktionsvorsitzende der FDP aus Niedersachsen, werden Sie noch vieles hören von Konstantin Kuhle, von Linda Teuteberg, die jetzt als Generalsekretär im Gespräch ist. Also wir haben eine Reihe qualifizierter Persönlichkeiten und das wird das Jahr 2019 die Herausforderung sein, dass Sie sich selbst bekannter machen und wir dazu beitragen, dass Sie auch bekannter werden.
Eine Herausforderung des Jahres 2019 ist dieser sehr dramatische Hackerangriff auf Spitzenpolitiker beispielsweise. Ich weiß gar nicht, nochmal, wir zeichnen Sonntag 14 Uhr auf. Sind Sie aktuell betroffen? Wenn ja, wie?
Ich sage mal scherzhaft, ich bin nicht prominent genug, um betroffen zu sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine persönlichen Daten deutlich besser schütze als die Betroffenen, denn es ist ja kein Versagen der staatlichen Einrichtung. Nicht der Bundestag ist gehackt worden mit seinem Sicherheitssystem, nicht die Bundesregierung, sondern private oder MdBs oder andere Persönlichkeiten haben ihre privaten Accounts nicht ausreichend geschützt. Da ich nur auch Anwalt bin und wir sehr viel mit Angriffen dieser Art zu tun haben, sind die Server, mit der ich mich bediene, besonders passwortgeschützt. Man darf sie nicht beschweren. Wir lassen doch auch nicht die Haustüren offen und wundern uns dann, wenn die Möbel rausgetragen werden. Insofern muss man dafür Sorge tragen, dass man seine eigenen privaten Daten auch entsprechend schützt. Insofern ist der Appell, den ich jetzt auch von hier aus nur gegen an jeden Einzelnen dafür Sorge zu tragen, dass möglichst schwer jemand bei denen privat in die Accounts einbrechen kann.
Gleichwohl, es gibt ein Bundesamt für IT-Sicherheit, das ja für dieses Thema zuständig und verantwortlich ist. Finden Sie die Art und Weise, wie dieses Bundesamt bis jetzt agiert hat, überzeugend?
Man könnte daraus eine Satire-Sendung machen. Wenn der Präsident dieses Bundesamtes öffentlich erklärt, man wisse von den Vorgängen seit Anfang Dezember, um nach einem öffentlichen Protest zu erklären, im April, wir wissen das erst seit dem 3. Januar, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Mann weiß nicht, was in seiner Behörde los ist. Oder er ist falsch informiert. Ich glaube, wir brauchen eine Veränderung sowohl in den Strukturen als auch in der Führung. Das BSI ist ja nicht einfach nur so eine Behörde, sondern wir haben mittlerweile die um 50% Personal aufgestockt, weil wir wissen, dass Angriffe von anderen Mächten, von privaten Organisationen, aber auch von Einzelpersonen vorgenommen werden. Und dass es Aufgabe des Staates auch ist, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, wenn solche Angriffe jedenfalls flächendeckend auftreten. Wir werden das im Deutschen Bundestag beraten, aber ich glaube, dass Horst Seehofer hier in seinem eigenen Brett viel leisten muss.
Das Ganze, Sie haben es gerade angedeutet, fällt natürlich in den Zuständigkeitsbereich des Innenministers, der für Sie auch, nachdem er angekündigt hat, bis Mitte der Woche sich äußern zu wollen, überzeugend agiert?
Nein, Horst Seehofer hat sich an den bayerischen Grenzkontrollen erschöpft offensichtlich, denn es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass Behörden im gleichen Haus nicht miteinander kommunizieren, dass das BSI nicht das Bundeskriminalamt unterrichtet, dass nicht der Verfassungsschutz unterrichtet wird, weil ja nicht klar war, es ist vielleicht eine ausländische Macht, die sich hier Zugang verschafft zu entsprechenden Daten. Hier ist ein erheblicher Verbesserungsbedarf. Ich habe aber Zweifel daran, ob Horst Seehofer das genauso sieht, wie ich das sehe oder wie die meisten Menschen das sehen.
Sie selbst haben, Herr Kubicki, eine Rolle gefunden, die Sie sich selbst möglicherweise, andere Ihnen so gar nicht zugetraut hätten. Sie sind der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Eine Rolle, die Sie sich so, wie sie dann geworden ist, auch genauso vorgestellt haben?
Nein, zunächst einmal weiß ich ja, wie man präsidiert. Das ist nicht das Thema. Aber es juckt natürlich, wenn Sie dort sitzen und Debattenbeiträge hören, die verbesserungsbedürftig sein könnten, dann juckt es schon in den Fingern, das zu kommentieren, was sie nicht dürfen, weil sie, wenn sie dort oben auf dem Stuhl sitzen, möglichst neutral sein müssen, soweit es eben irgend geht.
Das ist Ihnen immer gelungen?
Nicht immer, aber relativ häufig. Interessanterweise verteile ich meine Ordnungsrufe flächendeckend an alle Beteiligten, an Linke, Sozialdemokraten, übrigens auch an Mitglieder meiner eigenen Fraktion, weil wir schon aufpassen müssen, dass nicht durch eine sprachliche Verrohung anschließend auch eine Verrohung der parlamentarischen Sitten eintritt.
Hat es da eine Verrohung der parlamentarischen Sitten gegeben? Hat es eine verstärkte aggressive Rhetorik gegeben im Bundestag?
Am Anfang sehr stark. Es ist ganz klar, die AfD nutzt das Mittel der Provokation, um Aufmerksamkeit zu erzielen. In dem Maß, in dem darüber die öffentliche Berichterstattung nachlässt, spielt sich das auch langsam ein. Und ich sage mal, das System frisst auch seine Kinder. Seitdem die AfD-Abgeordneten feststellen, dass in den Ausschüssen sie auch arbeiten müssen und nicht nur rumsitzen dürfen, weil ansonsten das problematisiert wird, werden viele von denen, die vorher Krawallmacher waren, auch ruhiger. Es gibt Phasen, gerade vor Landtagswahlen, da ändert sich das dann wieder. Aber ich sage, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, dafür Sorge zu tragen, dass im Hohen Haus es auch gesittet zugeht.
AfD-Leute werden relativ rigide ausgegrenzt von den anderen. Ist das ein kluger Umgang mit denen?
Nein, ich finde es auch stillos. Das sind frei gewählte Abgeordnete eines deutschen Parlaments. Zumindest der menschliche Umgang sollte stimmen. Ich verstehe Kolleginnen und Kollegen nicht, die sich weigern, AfD-Abgeordneten die Hand zu geben, wenn sie begrüßt werden. Und ich verstehe auch nicht, dass auf jedes Argument aus der AfD immer reagiert wird, indem sie in die Ecke gestellt werden. Nicht alles, was die Abgeordneten sagen, und es gibt darunter auch vernünftige Persönlichkeiten, ist deshalb schlecht, weil es von der AfD kommt. Manchmal ist es vielleicht sinnvoller, sie zu fordern Und dann deshalb dann sie auch bloßzustellen, als nur den Eindruck zu erwecken, alles, was im Kampf gegen rechts geschieht, ist erlaubt. Ich halte das für unsäglich.
Sie haben mit verschiedenen AfD-Leuten auch persönliche Gespräche geführt. Was haben die Ihnen erzählt?
Es kommen AfD-Abgeordnete zu mir, um mir von sozusagen ihrem Leidwesen, ihrer eigenen Fraktion zu berichten, von dem Druck, der auf ihnen lastet, von der unterschiedlichen Wahrnehmungswelt, die in der AfD-Fraktion vorherrscht und darüber hinaus. Das ist auch daran begründet, wer ausgegrenzt wird, der schließt sich irgendwann auch mal zusammen, selbst wenn es Widersprüche gibt. Und ich glaube, wenn wir rationaler mit den AfD-Abgeordneten umgehen würden, würde auch viel deutlicher werden, welche Widersprüche in der eigenen Fraktion vorhanden sind, welche unterschiedlichen Meinungen dort da sind und welche Kämpfe auch ausgetragen werden. Aussagen wie die von Martin Schulz, dass Herr Gauland auch dem Misthaufen der Geschichte gehört, diskreditiert Herrn Schulz und nicht die AfD, weil wir uns dann auf das Niveau begeben, das wir bei der AfD beklagen.
Bezog sich aber auf eine Äußerung, glaube ich zumindest, mich so zu erinnern, dass Gauland gesagt hat, das Dritte Reich und der Nationalsozialismus sei ein Vogelschiss der deutschen
Geschichte. Ja, aber das war die Reaktion auf einen Debattenbeitrag von Gauland im Deutschen Bundestag. Die Vogelschiss-Äußerung hat Gauland ja Wochen vorher anderweitig getätigt. Die große Errungenschaft ist die, dass wir auch eklige Meinungen ertragen müssen, solange sie sich im Rahmen der Gesetze bewegen. Ansonsten ist Meinungsfreiheit nur ein Wort.
Eins noch zur AfD. Hat die ihren Zenit erreicht oder werden die bei den drei Wahlen in Ostdeutschland richtig durchstarten?
Ja, sie werden besser werden als vor 5 Jahren, ist ja klar, weil da das Jahr 2015 noch keine Rolle spielte und das große Thema der Flüchtlingskrise, der Migranten und des Versagens von Angela Merkel keine Rolle spielte. Aber sie werden die Meinungsumfragedaten nicht erreichen. Und ich bin sicher, dass die AfD erleben wird, dass die jetzige Meinungsumfragedaten keine Wahlergebnisse werden.
Olaf Scholz hat am Wochenende kundgetan, dass er gerne Kanzler werden würde. Sie auch?
Ob ich gerne Kanzler werden würde? Nein, das entspricht nicht meinem Lebensstil. Ich wollte auch nie Minister werden, entspricht auch nicht meinem Lebensstil. Ich
bin möglicherweise stellt sich die Frage auch nicht.
Parlamentarier mit Haut und Haaren. Ja, aber bei Olaf Scholz stellt sich die Frage auch nicht. Also in allem Ernst, die Sozialdemokraten sind jetzt bei 14%, wir sind bei 10%. Dann könnten wir auch sagen, wir stellen einen Kanzler. Aber ich kenne Olaf Scholz lange und gut. Er war lange Zeit auch Hamburger Bürgermeister, hat das in der Rolle auch vergleichsweise gut gemacht. Aber
wird er unterschätzt öffentlich?
Er ist ein guter Kassenwart, so muss man es mal sagen. Er ist ein Bürokrat im wahrsten Wortsinn und er hat auch ein politisches Gespür. Das hat er in Hamburg ja bewiesen, als er einen Wahlkampf geführt hat, dezidiert gegen die Grünen und damit die SPD über 40% gehievt hat. Aber ich glaube nicht, dass die Sozialdemokraten gut beraten wären, ihn zum Kanzlerkandidaten auszurufen. Das ist dann doch sowohl vom Bekanntheitsgrad auch als von der Kompetenz her eine Nummer zu groß. Die Sozialdemokraten müssen zunächst einmal ihren eigenen Widerspruch klären, wo sie hinwollen, denn sie kommen aus dem Tal des Jammers unter Führung von Andrea Nahles nicht heraus und sie kommen so lange nicht aus dem Tal des Jammers heraus, solange sie nicht erklären, ob sie die Partei der Leistungsbereiten, der Aufstiegswilligen sein wollen oder die Partei des Reparaturbetriebes im Sozialstaat.
Es gibt ja die These, dass Parteiprogramme unglaublich wichtig sind, aber das neue Grünen-Duo auf der anderen Seite belegt und beweist ja auch, dass es sehr wohl auf Spitzenleute in der Politik ankommt. Sehen Sie da bei der SPD und dem Gespann Nahles-Scholz ein Problem?
Zunächst einmal wissen wir alle, dass die Menschen immer wieder sagen, sie orientieren sich am Programm, es stimmt nicht. Köpfe transportieren Themen. Und die Grünen haben momentan deshalb einen Hype, weil das Duo Habeck, Baerbock den Eindruck vermittelt, man sei nicht mehr dogmatisch, man sei weltoffen, man sei lebensfroh. Das ist ja das, was die Grünen vorher nicht vermittelt haben, obwohl sie deren Programm nicht geändert hat. Das ist ein linkes Programm, wird momentan mit Persönlichkeiten besetzt, die auch für mich akzeptabel wären als Menschen im Umgang miteinander. Aber auch dieser Hype wird ein Ende haben, denn irgendwann werden die Grünen mal eine konkrete Antwort geben müssen auf bestimmte Fragen.
Um nochmal auf die SPD zu kommen, es gibt Leute, die sagen, das hat ja auch was Trauriges und Tragisches, dass eine so traditionsreiche, verdienstvolle Partei wie die Sozialdemokratie droht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Sehen Sie es ähnlich?
Ich sehe das ähnlich, ist eine große Gefahr, übrigens auch eine Gefahr für unsere Gesellschaft, weil ich glaube, dass die Sozialdemokraten in diesem Land herausragende Verdienste gehabt haben zum Aufbau der Gesellschaft, Willy Brandt, Helmut Schmidt, auch Gerhard Schröder, bei allem, was man eben auch negativ ankreiden kann. Aber jedenfalls wäre die Republik nicht so, wenn es nicht führende Sozialdemokraten dieser Qualität gegeben hätte. Die Sozialdemokraten sind jetzt bei 14-15%. Sie sind abgeschmolzen worden seit der Bundestagswahl auf diese Größenordnung unter Führung von Andrea Nahles. Sie müssen auf das nächste Plakat zur Bundestagswahl nur Andrea Nahles und Ralf Stegner plakatieren und sagen, das ist die Zukunft Deutschlands. Das ist die sichere Gewähr dafür, dass sie 5% nicht erreichen. Das deutet darauf hin, dass offensichtlich die Sozialdemokraten sowohl programmatisch als auch von ihrem Führungspersonal eher ein Problem haben, Menschen für die SPD zu gewinnen.
Wobei zu diesem Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein Sie ja auch ein ganz spezielles und sehr persönliches Verhältnis haben.
Uns beide vereint eine Hassliebe zueinander. Ich respektiere seinen Intellekt. Ich habe ihm immer wieder gesagt, auch im Landtag, als ich noch da war, sie haben daraus leider zu wenig gemacht. Er hat ein Riesenproblem. Er sieht immer so aus wie die leidende Sozialdemokratie seit 150 Jahren. Und es gibt ja Berliner Sozialdemokraten, die mal getwittert haben, bitte nehmt Ralf Stegner von der Bühne nach einer Wahlniederlage, weil der inkorporiert die Wahlniederlage quasi physisch und das ist nicht gut für die SPD.
Es ist sehr lange her, mehr als 15 Jahre, da haben wir mal eine Sendung gemacht zu einem sehr tragischen Thema und aus einem sehr tragischen Anlass. Es war der Freitod von Jürgen Möllemann und Sie haben damals in der Sendung Folgendes gesagt.
Ich habe mittlerweile mit einer Reihe von guten Freunden von mir und von ihm gesprochen, mit Fallschirmspringern, die ihn lange und gut kennen, mit seinem Fallschirmlehrer. Ich habe momentan nichts, was darauf hindeutet, dass es kein Freitod gewesen ist und deshalb muss ich das akzeptieren.
Also, Sie müssen akzeptieren, dass es ein Freitod war. Haben Sie damals gesagt, gilt das heute noch genauso?
Ja, ich habe keine neuen Erkenntnisse. Es war in der schwersten Phase meines Lebens und bis heute ist es so, dass meine Frau immer wieder, nicht nur am Todestag von Jürgen Möllemann, sondern auch dazwischen, über dieses Ereignis reden, weil sie sich selbstverständlich die Frage stellen, was hast du übersehen, was ist dir nicht aufgefallen?
Ihre Frau war seine Anwältin.
Meine Frau war seine Anwältin und ich war ständig in seiner Begleitung. Es war definitiv ein Freitod, aber es gibt Fragen, warum, auf die sie keine wirklich durchgreifende Antwort finden. Und deshalb haben wir irgendwann aufgehört, uns mit dieser Frage intensiver zu beschäftigen. Warum? Es ist einfach so geschehen.
Sie haben mit ihm noch telefoniert, woraufhin er sich dann 2 Stunden später ganz offenkundig das Leben genommen hat. Wie oft haben Sie sich das vorgeworfen?
Vorgeworfen gar nicht, sondern ich habe mir nur die Frage gestellt, ist dir was entgangen, ist dir was nicht aufgefallen, was hätte veranlassen können, anders zu reagieren, als du reagiert hast. Ich erhielt die Nachricht kurz nach 12, dass ein Unfall geschehen sei. Und dachte zunächst, auf der Autobahn ist irgendwas passiert oder wie auch immer und bekam dann die Mitteilung, nein, er ist bei einem Fallschirmsprung abgestürzt, was mich schon merkwürdig nachdenken ließ, weil das gar nicht im Gespräch war und auch das ist ja wirklich ziemlich komisch, wenn Sie wissen, Ihre Immunität wird aufgehoben, die Staatsanwaltschaft steht vor der Tür, die Polizei durchsucht Ihre Wohnräume, Ihre Tochter ist da, dann fahren Sie nicht zum Fallschirmsprung, das machen Sie dann nicht, dann bleiben Sie zu Hause oder organisieren was anderes. Aber ich war an dem Tag so benommen, dass ich den Weg von dem Parlamentsgebäude des Abgeordnetenhauses in Berlin zum Deutschen Bundestag, ist gar nicht so weit, einfach schlicht und ergreifend nicht gefunden habe, mich verlaufen habe. Und es unglaublich merkwerdig fand, dass ich vom Hauptstadtstudio der ARD angerufen wurde mit der Frage, ob ich zum Absturz von Möllemann einen Kommentar abgeben wollte. Und dann, ich muss das erstmal verarbeiten. Muss man mit meinen Freunden reden, mit Carola reden vor allen Dingen, seine Frau und.
Wenn Sie die Frau ansprechen, haben Sie heute noch Kontakt zur Familie, zur Witwe von Möllemann?
Ja, zu Carola Möllemann nach wie vor und auch einen sehr guten, auch einen wirklich intensiven. Es ist natürlich für Hinterbliebene unglaublich schwer zu verarbeiten, wenn sie auch wie da aus heiterem Himmel die Nachricht bekommen, ihr Mann ist tot, sie war in der Schule und es gibt keinen Hinweis, keinen Brief, kein gar nichts. Er hatte mir vorher ja einen Briefumschlag gegeben mit der Maßgabe, wenn mir was passiert, dann öffne den, dann weißt du Bescheid. Und dann habe ich den geöffnet und wusste nicht Bescheid. Da war aus einem Kontoausdruck und handschriftlicher Mitteilung, du kümmerst dich um meine Familie, nichts drin.
Hat das bei Ihnen, vielleicht auch bei anderen, zu einem Nachdenken über die Härte in der deutschen Politik geführt?
Ja, ich bin seitdem wesentlich nachsichtiger mit den Unzulänglichkeiten anderer Personen und ich weiß, dass man irgendwann mal aufhören muss, auf andere einzutreten. Ich habe mich in dieser Frage auch mal bei Ralf Stegner entschuldigt, weil ich festgestellt habe im Parlament, dass Äußerungen von mir in seine Person ihn in seiner Würde so tief verletzt haben müssen, dass es einfach untunlich wird. Ich will nie wieder dazu beitragen oder beteiligt sein daran, dass jemand sich das Leben nimmt, weil er glaubt, er hat keinen Ausweg.
Und Sie haben beispielsweise zu einer Frau, glaube ich zumindest, ein relativ gutes persönliches Verhältnis gefunden, zu der von außen betrachtet Sie jetzt auch nicht die ganz große Nähe haben. Das ist Claudia Roth, wie Sie Vizepräsidentin im Bundestag.
Claudia Roth und ich, wir kennen uns seit über 40 Jahren. Sie war mal bei den Jungdemokraten zu meiner aktiven Zeit und ihrer aktiven Zeit und ist dann aus meiner Sicht bedauerlicherweise bei den Grünen gelandet. Aber uns verbindet ein wirklich herzliches Verhältnis. Claudia Roth erschlägt ja mit ihrer Herzlichkeit wirklich alle Menschen um sich herum. Wir sind aber auch in der Sache teilweise kontrovers. Das können wir auch gut miteinander austragen, weil wir wissen, dass wir uns wechselseitig als Personen akzeptieren.
Sie waren auch mal in einer insofern existenziellen, politischen, vielleicht auch persönlichen Krise. 1993 Rücktritt als Partei- und Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein. Es ging damals um dubiose Geschäfte einer Mülldeponie und ihre anwaltlichen Tätigkeiten. Mit wie viel komischen Gefühlen erinnern Sie diesen Zeitpunkt, der jetzt immerhin ein Vierteljahrhundert her ist?
Mittlerweile mit keinen komischen Gefühlen, weil dieser Zustand, dass meine berufliche Tätigkeit für das Landwerk Mecklenburg-Vorpommern politisch instrumentalisiert wurde mit Vorwürfen, die sich als völlig unberechtigt herausgestellt haben. Nach 15 Jahren hat der Bundesgerichtshof dann festgestellt, alles Quatsch. Hat das dazu geführt, dass meine Hybris, zu glauben, man wird mit allem fertig und das auch noch alleine, den ersten Dämpfer erhalten hat. Mir wurde klar, wenn zu viel auf dem Spielfeld sind, musst du verschwinden. Und es hat mir klar gemacht, dass ich in meinem anwaltlichen Bereich mich darauf konzentrieren muss, nie wieder in Konflikte geraten zu können, die man politisch missbrauchen kann. Deshalb bin ich eigentlich ausschließlich auf Strafsachen konzentriert.
Es hat damals, wenn ich das sagen darf, ein mediales Trommelfeuer gegeben, kulminierend in einer Nachrichtensendung. Sie haben irgendwie Mitternacht rum eingeschaltet, NTV meldet, Kubicki wird mit Haftbefehl gesucht.
Ja, ich kam auch von der Veranstaltung nach Hause. Es gab jeden Tag Artikel, gerade in meiner Heimatzeitung. Und wir hatten ja parallel die sogenannte Schubladen- oder Engel-Jansen-Affäre. Und es gab jeden Tag Trommelfeuer darauf, dass ich das Land falsch beraten hätte, dass Gebührenüberhebung da war, dass ich Interessenkonflikte hätte, weil der Inhaber eines der Firmen, die beteiligt waren, auch FDP-Mitglied war und. Nach 30 Tagen komme ich nach Hause, schalte Mitternacht den Fernseher ein, NTV meldet mit der Leiste Haftbefehl gegen Kubicki. Was rechtlich schon Quatsch war, weil ich ja als Abgeordneter Immunität genossen habe und der Haftbefehlsantrag sich gar nicht auf meine Person bezog, sondern darauf, dass Unterlagen herausgegeben werden sollten. Aber
trotzdem macht das was mit einem, wenn man das im Fernsehen sieht.
Das macht nicht was mit einem, sondern sagen Sie, meine Frau war schon im Bett, dann sagen Sie sich, die stehen morgen früh auf und lesen Haftbefehl gegen Kubicki, meine Mutter fällt tot um, weil sie sagt, was ist da, die hat ja auch nicht mitbekommen. Und haben mir gedacht, das muss ein Ende haben. Das hat aber nur ein Ende, wenn du nicht mehr da bist. Das hat ja mein gesamtes soziales Umfeld auch berührt. Meine Freunde, meine Kanzlei, meine Mitarbeiter, meine Beschäftigten und so weiter. Und das muss aufhören. Und dann war die Idee, das ist ganz merkwürdig, wie das Gehirn so funktioniert. Die Idee war, jetzt gehst du ins Wasser. Und dann sagt die andere Hälfte des Gehirns, eine gute Idee, aber das Wasser ist zu kalt. Und das war kein Strick da, keine Pistole, sondern dann sagt die eine Hälfte des Gehirns, leg dich einfach mal schlafen und morgen früh ist auch noch ein Tag. Dann gehen sie nach einer Stunde ins Bett mit dem Bewusstsein, du willst dich eigentlich umbringen, aber andererseits, wenn sie den nächsten Morgen aufwachen, dann sagen sie, ist die Welt anders, weil es nicht mehr dunkel ist, die Sonne scheint und wir werden damit fertig.
Wie sind Sie aus dieser existenziellen Krise rausgekommen?
Dankenswerterweise durch Freunde, die man wirklich Freunde nennen kann. In einer solchen Situation stellen sie fest, dass sie viele Menschen kennen, die an ihrer Seite sind, solange sie aus ihrer Sicht was Bedeutendes sind oder ihnen irgendwie bedeutend helfen können. Aber es konzentriert sich auf ganz wenige Menschen, wenn sie gefordert sind. Mein Nachbar, der beispielsweise eine Party machte und mehrere Leute ihm gesagt haben, sie kommen nicht, wenn ich komme, und dann hat er gesagt, dann bleibt ihr weg. Der Inhaber eines Restaurants, der bedrängt wurde, man solle mir ein Verbot erteilen, er hat gesagt, mache ich nicht, und wenn ihr nicht mehr essen wollt, bei mir ist es auch egal. Und ein kleiner Kreis persönlicher Freunde und meine Frau, die auch als Anwältin eben eine tragende Säule war. Und meine Partner, die gesagt haben, das kriegen wir alles hin, keine Sorge, das halten wir durch. Und sie merken wirklich, dass es darauf ankommt, in solcher Situation auch Solidarität zu erfahren. Nicht? Keiner ist alleine groß.
In Berlin würde ich zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Wie oft haben Sie den Satz schon bereut?
Ja, überhaupt nicht, weil er zutreffend war, 2010. Mittlerweile bin ich sittlich moralisch gefestigt, aber ich kann sicher sagen, dass Berlin ein wirklich schwieriges Pflaster ist, ein sehr heißes Pflaster, vor allem deshalb, weil die Vereinsamung von Abgeordneten oder weiblichen Abgeordneten, die ihre Familie nicht vor Ort haben, vergleichsweise hoch ist. Sie sind morgens ab 7 Uhr im Geschäft und kommen um 23 Uhr raus. Niemand traut sich mehr, sich in ein Lokal zu setzen und sich dort einfach normal zu unterhalten, weil es sehr viele Menschen gibt, die dann einfach heute mit Handys Fotos machen, die Sachen aufnehmen und gebrauchen. Und diese Form von
Das Verein, haben Sie selbst erlebt?
Das erlebe ich nach wie vor. Wenn wir Sitzungswochen haben, gibt es eine Lokalität in der parlamentarischen Gesellschaft, bei denen Journalisten keinen Zutritt haben. Dort treffen sich dann sehr viele Abgeordnete, auch aus unterschiedlichen Fraktionen, die einfach Angst haben, sich normal irgendwo in eine Kneipe, in eine Bar zu setzen, mal ein Glas Wein zu trinken, aus lauter Furcht. Sie werden angesprochen, sie werden kompromittiert und es wird im Zweifel gegen sie missbraucht. Das führt dann dazu, dass es sehr viele Beziehungen gibt zwischen beispielsweise Journalisten und Abgeordneten weiblichen Geschlechts oder Journalistinnen und männlichen Abgeordneten. Wir haben ja sehr viel auch Eheschließungen zwischen Journalistinnen und Politikern oder umgekehrt. Es ist eine Gefahr, weil wenn sie in Berlin sind, sie dann im Zweifel sich vom normalen Leben auch abkoppeln. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, bei mir gegenüber gibt es eine Bar, die ist 24 Stunden geöffnet. Immer wenn ich nach Hause komme, bevor ich in mein Bett gehe, wenn meine Frau nicht da ist, die sehr häufig in Berlin ist, nicht weil sie Angst um mich hat, sondern weil sie einfach viel Zeit hat, die sie mit mir auch gerne in Berlin verbringen will, dass ich zum Absacken dann noch ein Gläschen Wein in dieser Bar trinke und die dortigen Barkeeper sind auch darauf trainiert, dass ich dann auch in Ruhe gelassen werde.
Gleichwohl, es hat mal einen gewissen Joschka Fischer gegeben, der vor ziemlich genau 30 Jahren den Bundestag in Bonn damals noch als Alkoholikerversammlung tituliert und bezeichnet hat. Hatte er damals recht und hat sich gegenüber heute was verändert?
Ich gehörte dem Deutschen Bundestag ja zwischen 1990 und 1992 auch an. Also die Bonner Zeit kenne ich auch noch. Dort war es, weil es sehr kuschelig war in diesem kleinen Bonn, einfach so, dass man schon morgens bei den ersten Empfängen und Gesprächen mit einem Glas Sekt oder Champagner begrüßt wurde und das über den Tag hinzog und abends eben gemeinsam, übrigens auch mit Journalisten gemeinsam, darüber wurde einfach nicht berichtet, sich dann auch schon mal, wie Joschka Fischer das nennen würde, ich auch, sich die Kante gegeben hat. Das ist in Berlin nicht mehr ganz so, weil sie, wie gesagt, das Problem haben.
Kontrolle ist anders.
Sie hatten 1990, 92 keine Handys. Sie konnten keine Fotos machen. Es konnte niemand heimlich eine Aufnahme machen von dem, was sie da sagen. Sie konnten nicht so einfach denunziert werden, weil der Common eben war, das macht man nicht, weil sie auch eine andere Kommunikationsstruktur hatten. Das ist in Berlin nicht mehr so en vogue. Und ich kenne wenig Leute, die sie treffen würden vor 22 Uhr, von denen sie sagen würden, sie seien leicht angetrunken.
Sie haben vor ein paar Wochen relativ viel Prügel bezogen, weil Sie in einer Anne-Will-Sendung die neu gewählte CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer insofern ein bisschen angegangen sind, als Sie gesagt haben, die Art und Weise Ihres Vortrages in Hamburg beim Parteitag hätten Sie ihr so gar nicht zugetraut.
Ich habe auch gleichzeitig gesagt, dass ich diese grottenschlechte Rede Friedrich Merz nicht zugetraut habe. Das ist meine persönliche Bewertung über eine Rede. Ich kenne Annegret Kramp-Karrenbauer, sie muss an ihrem Namen was machen. Kenne ich schon seit langer Zeit. Wir sind gemeinsam Mitglieder des Ritterkonvents des Ordens Wiedertierischen Ernst in Aachen. Sie tritt dort auf der Bühne auch übrigens genial als Putzfrau aus der Staatskanzlei in Saarbrücken. Und mit der genialen Rede meinte ich nicht den Inhalt der Rede, sondern meinte ich die Art und Weise, wie sie sich darauf konzentriert hat, die 1000 Delegierten zu erreichen, auf die es ankam.
Jetzt gucken wir ins Jahr 2019, das gerade angefangen hat. Kramp-Karrenbauer als Name fiel. Wird sie die neue, wenn denn die Frage in diesem Jahr überhaupt entschieden werden sollte, wird sie die neue Bundeskanzlerin?
Die Frage kann ich nicht beantworten, weil sie eine Mehrheit, wenn sie es werden wollte, im Deutschen Bundestag braucht, die sie erstmal herstellen muss. Es gibt eine große Koalition. Ich bin mir nicht sicher, ob die SPD sie mitwählen würde, weil das deren taktische Voraussetzung für die nächsten Wahlen verschlechtern würde. Denn dann würde Frau Kramp-Karrenbauer als Spitzenkandidatin der Union in den Wahlkampf ziehen als Kanzlerin. Dass man Jamaika-Koalitionsverhandlungen führt während einer bestehenden Koalition mit der SPD, halte ich für schwer denkbar. Das muss die Union selbst entscheiden. Ich bin nicht dazu da, der Union zu helfen, sondern wir sind Konkurrenten im Wählermarkt und ich muss dafür Sorge tragen, dass die FDP gut funktioniert und gut abschneidet. Der Rest wird sich finden.
Wie wichtig wird die Europawahl?
Die Europawahl wird deshalb wichtig, weil wir in der Situation stehen, an einem Scheideweg. Bleibt Europa zusammen oder fällt Europa auseinander? Ich fand die Äußerung von Herrn Juncker, was die Ratspräsidentschaft der Rumänen angeht, sie seien dafür nicht tauglich, ziemlich ungewöhnlich, um nicht zu sagen frech, ein Kommissionspräsident, der sozusagen die normalen Abläufe in der Europäischen Union so diskreditiert, muss sich nicht wundern, dass andere Länder das Gefühl haben, wir sind kein gemeinsamer Club mehr. Als einzelne Nationen sind wir nichts wert. Wenn man sich ja anschaut, was die Chinesen machen, was die Amerikaner machen, was die Russen machen, dann können wir nur gemeinsam darauf reagieren, in der Migrationspolitik, in der Verteidigungs- und Außenpolitik, auch um den gemeinsamen Wirtschaftsraum zu erhalten. Das wird der Brexit uns ja zeigen. Wir brauchen eine neue europäische Empathie. Und deshalb ist die Europawahl für uns extrem wichtig. Und zwar auch, was die Daten angeht, beim Abschneiden.
Werden wir den Brexit erleben oder wird das noch ganz anders kommen?
Es wäre schön, wenn die Briten in einem neuen Referendum klären würden, dass sie doch dabei bleiben wollen. Sie können das ja nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eigenständig machen bis zum 29. März. Es wäre schlimm für Großbritannien und es wäre auch schlimm für Europa. Es wäre auch schlimm für Deutschland übrigens, wenn es zu einem Brexit käme, der unkontrolliert wäre. Siemens beispielsweise wird seine Medizingeräteherstellung einstellen müssen, weil im Rahmen der Wertschöpfungskette viele Teile aus Großbritannien kommen und wenn die lange warten müssen, weil sie verzollt werden müssen, wenn nicht klar ist, was sie dann kosten und wie man das alles abwickeln soll, werden wir erhebliche Rückwirkungen auch auf Deutschland haben.
Wird Trump Präsident bleiben?
Bis zur nächsten Wahl auf jeden Fall. Ich sehe nicht, dass es ein Impeachment-Verfahren geben kann, auch wenn die Demokraten das ins Spiel bringen. Man braucht dafür ja auch den Senat, in dem die Republikaner nach wie vor die Mehrheit haben. Man wird sehen. Und ich glaube, auch wir müssen akzeptieren, selbst wenn uns das nicht passt, er ist frei gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sollten ohnehin aufpassen, nicht dauernd als der Moralapostel der Welt durch die Gegend zu laufen. Dann haben wir bald keine Freunde mehr.
Ihr persönliches Ziel, Ihr persönlicher Wunsch für 2019?
Zunächst einmal, dass ich weiterhin so lustig und fröhlich bleibe, wie ich bin, dass ich nach wie vor von der freien Rede Gebrauch mache. Freies Denken, freie Rede, frei Handeln ist mein Motto. Und dass die FDP, das ist ja das persönliche Ziel von Christian Lindner und mir, dass die FDP es schafft, dauerhaft über 10% gerated zu bleiben. Das ist das Ziel, was wir vor uns haben, alle Landtage wieder zu erobern und die Kommunalwahlen erfolgreich zu gestalten und bei Europa ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank an Sie.
Eins gehört.